Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Eva wusste schon lange vor ihrem Tod, sie will eine Wasserbestattung. Und so kam es dann auch. Für Evas Schwester Christa eine ganz besondere Erfahrung, die sie sich für ihr eigenes Lebensende ebenfalls wünscht.
Eine Vorbereitung, auch wenn man noch gar nicht ans Sterben denkt, halte ich für ganz, ganz wichtig. Also ich habe das jetzt auch für meinen Teil gemacht und ich glaube, es ist einem gar nicht klar, was alles auf einen ansonsten noch zukommt. Wenn man diese hochemotionalen Dinge vorher geregelt hat, entweder für sich selber oder auch mit den Anverwandten darüber spricht, um zu erfahren, was möchtet ihr, halte ich das für ganz, 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 ganz wichtig für die Hinterbliebenen und vielleicht auch für denjenigen, den es dann trifft, damit das, was er gerne möchte, auch so in Erfüllung geht.
Mehr Infos zum wichtigen Thema Bestattungsvorsorge und zu Bestattungen im Rhein und im Meer findet ihr auf rheinbestattungen.de. Rheinbestattungen. Individuell, würdig, erschwinglich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast. Letzte Woche habe ich hier an dieser Stelle darüber gelästert, was für eine Aufregung das ist, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, nur in Anführungsstrichen ein Ei pro Woche zu essen. Und dass die Leute sich so anstellen, als würde man ihnen das Steak wegnehmen wollen oder das Würstchen oder das Bier zum Feierabend. Diese Woche begegnen mir etliche spannende Artikel zum Thema Cannabiskonsum, denn der Cannabiskonsum ist ja irgendwie seit 11 Tagen mehr oder weniger erlaubt. Ich finde das gut, dass es Zonen gibt, an denen nicht gekifft wird, aber ich finde auch ein bisschen lustig, dass jetzt Islands alle hervorkommen, die es irgendwie verbieten können und es dann doch versuchen zu verbieten. Zum Beispiel die Debatte zum Thema Kirmes. Der neue Chef des St. Sebastianus Schützenvereins 1316 e.V., die ja die Rheinkirmes als ihr Schützenfest ausrichtet, sagt, ich möchte nicht, dass auf der Kirmes gekifft wird. Der Schausteller-Verbandschef Oliver Wimmering, der Sprecher, sagt, die Kirmes ist ein Familienereignis. Das ist so ein bisschen die Frage, ob man das wirklich wirksam verbieten kann. Das sagen auch die St. Sebastianer. Wenn wir das verbieten, dann müssen wir es auch kontrollieren und sanktionieren. Tja, was ansonsten verboten ist und verboten bleibt, sind ja Raubmord, Totschlag und Diebstahl und ähnliche Dinge. Und die Polizei hat dazu ihre Kriminalitätsstatistik für 2023 vorgelegt. Die Zahl der Straftaten ist gestiegen und besonders bereitet der Polizei dabei eine Tätergruppe Sorgen. Jung, männlich, ohne deutschen Pass, dafür mit Wohnsitz außerhalb Düsseldorfs und mit Messern bewaffnet. Wie groß ist dieses Problem tatsächlich und wie geht die Polizei damit um? Darüber sprechen wir gleich. Dass mal was schief geht, das ist ja nichts Besonderes. Aber lustig wird's natürlich immer dann, wenn der Pechvogel eigentlich gerade besonders hoch hinaus wollte. Und da Düsseldorf sich öfter mal öffentlichkeitswirksame Ziele setzt und sich generell als Metropole von Weltrang versteht, gibt's eine ganze Reihe von lustig-peinlichen Geschichten aus der Stadtgeschichte. Und wir tragen in dieser Episode einige zusammen. Und im Medienhafen eröffnet dieser Tage ein neues, opulentes Asian Fusion Restaurant. Wir waren dort und sprechen darüber, ob Düsseldorf so einen Laden braucht, wie die Chancen für das Konzept am Standort stehen und natürlich, wie es dort schmeckt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 311 und der Rhein steht bei 3,37 Meter. Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post schon seit längerem um die Podcasts, darf diesen wunderbaren Podcast moderieren, war früher lange in der Lokalredaktion und aus der Lokalredaktion kommen auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in diesem Podcast häufig spreche. Manchmal gibt es auch Interviews mit Menschen aus Düsseldorf, mit Experten oder einfach ganz normalen Düsseldorfern, aber jedenfalls geht es eigentlich immer darum, was diese Stadt bewegt, um die harten News, das pralle Leben und natürlich auch Spaß, feiern, ausgehen. Und wenn ihr mal wieder Lust habt auf eine schöne Tanz in den Mai-Party, dann kann ich euch nur die Tanz in den Mai-Party ans Herz legen, die mein Kollege Vassilios Katsogridakis von der Rheinischen Post von RP Events organisiert. Der organisiert ja alle Partys für die Rheinischen Post und macht das ganz, ganz toll. Und die Tanz in den Mai-Party 2024 findet mal wieder im Henkelsaal statt, also im Schlösserquartier auf der Ratinger Straße 25. Und Dabei ist unter anderem DJ Jimi Hendrix, der ja auch schon hier in diesem Podcast zusammen mit Vassili war. Und die beiden haben darüber gesprochen, wie sich die Feierlandschaft in Düsseldorf verändert hat, wie man eigentlich in Düsseldorf Party macht. Eine schöne Episode, die ich euch nochmal ans Herz lege, die findet ihr hier in eurem Feed, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt. Naja, bei der Party aber jedenfalls gibt es, und das kann ich bestätigen, immer gute Musik, auf die man auch wirklich tanzen kann. Für jeden ist was dabei, aber es wird niemals so extrem, dass man irgendwie stundenlang in der Ecke steht und darauf hofft, dass die nächste so und so Phase anfängt, das kann ich wirklich empfehlen. Vassili sagt, man soll sich unbedingt bequeme Schuhe anziehen und mit denen könnte man natürlich auch den Heimweg anschließend antreten. Aber ihr könnt auch einfach mit dem Taxi fahren, denn auf jedem Ticket, das ihr kauft, gibt es einen persönlichen Rabattcode in Höhe von 10 Euro auf die Taxifahrt. Also damit kommt ihr auch gut wieder nach Hause. Also ich kann es euch nur empfehlen, ihr findet die Tickets im Vorverkauf auf rp-events.de. Und wenn ihr ihn seht, den lieben Vassili, dann grüßt ihn. Ich kann leider nicht kommen, aber ich denke an euch. Und ich bin leider im Moment nicht in der Lage zu feiern, sondern schlafe regelmäßig um 21.30 Uhr, wenn die Party losgeht, ein. Aber ich weiß, es wird ein großartiges Event und alle, die sich wach halten können, sollten unbedingt hingehen. Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Bei Zahlen zur Kriminalität, finde ich, gibt es ja immer so gefühlte Wahrheiten und echte Wahrheiten. Und über echte Wahrheiten möchte ich jetzt sprechen mit Verena Kenzbock, Reporterin aus der Düsseldorfer Lokalredaktion. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast.
Vielen Dank.
Ich bin hier im Foyer der Landesanstalt für Medien, weil ich einen Workshop habe. Deswegen knallt im Hintergrund vielleicht mal die eine oder andere Tür oder man hört Stimmen. Und du bist, glaube ich, dich erwische ich im Homeoffice, ne?
So ist es, genau.
Und du kümmerst dich ja immer wieder um sogenannte Blaulichtthemen in der Lokalredaktion und die Kriminalitätsstatistik ist, glaube ich, so ein bisschen ein ganz wichtiger Termin im Blaulichtjahr, denn die Polizei stellt dann ja die Zahlen vor und da kann man ja schon immer so ein bisschen vergleichen, finde ich, ob das Gefühl, das die Menschen in Düsseldorf haben, ob die Stadt eine sichere ist oder eine weniger sichere, sich deckt mit dem, was tatsächlich die Zahlen hergeben. Und ganz lange fand ich oder finde ich, war es immer so, die Leute hatten häufig das Gefühl, die Stadt wird unsicherer, sie haben Angst auf öffentlichen Plätzen und so weiter und so fort. Sie gehen abends nicht mehr so gerne raus und das wird öfter mal kommuniziert. Aber die Zahlen haben das eigentlich immer ein bisschen widerlegt, denn jahrelang ging die Kriminalität zurück, also die Zahlen gingen zurück. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Statistik für 2023 sagt, es gab mehr Straftaten als in den Jahren davor. Lass uns das ein bisschen aufdröseln und differenzierter machen. Was genau, welche Straftaten genau haben zugenommen?
Genau. Insgesamt gab es fast 80.000 Straftaten 2023 in Düsseldorf. Das sind ungefähr 8.200 mehr als im Vorjahr. Also das ist schon ein relativ großer Anstieg.
11,5% sowas, ne?
Genau, aber es ist natürlich immer auch noch ein bisschen, muss man dazu sagen, auch ein Nach-Corona-Effekt, weil es tatsächlich in den Jahren 2020, 2021 historisch niedrige Kriminalitätszahlen ja in ganz vielen Städten und unter anderem auch in Düsseldorf gab und das steigt jetzt wieder an. Insofern muss man das ein bisschen differenziert betrachten, aber nichtsdestotrotz gibt es da eben Punkte, die auch der Polizei durchaus Sorge bereiten tatsächlich.
Ja, interessant finde ich ja, ich meine, es ist klar, ne, wenn die Leute bei Corona zu Hause sind und nicht rausgehen können, dann erstens gehen sie nicht raus und verüben Straftaten und zweitens, wenn Menschen nicht aufeinandertreffen, gibt es auch häufiger weniger Konflikte, dann gibt es natürlich auch weniger solche Straftaten und die Gelegenheiten beispielsweise für Diebe in Wohnungen einzubrechen sind ja auch rarer gesät, wenn alle zu Hause hocken. Also insofern ist es ja klar, dass während der Pandemie sowas passiert. Es gab ja aber auch noch so einen zweiten Effekt während Corona, nämlich Jugendliche, insbesondere junge Menschen, hatten keine Orte mehr, wo sie sich treffen konnten, haben sich dann oft im Freien getroffen und ein Hotspot wurde ja dann das Rheinufer und die Altstadt. Obwohl da alles zu hatte, waren trotzdem abends, gerade im Sommer, als es dann richtig schön war, viele, viele Menschen draußen und das hat eben zu massiven Problemen geführt. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir deine Berichterstattung jetzt so angucke, da sehen wir jetzt auch noch so ein bisschen die Nachwehen davon. Trifft das zu?
Also einerseits ja und andererseits nein. Das ist tatsächlich ein Thema, was ich auch nochmal textlich separat aufdröseln werde in dieser Woche. Nämlich eigentlich verhält sich die Altstadt ein bisschen gegenläufig. da hat die Zahl der Straftaten tatsächlich eher abgenommen. Also es verlagert sich ein bisschen mehr in die Stadtmitte, aber tatsächlich ist es natürlich so, wie du sagst, diese gefühlte Sicherheit ist irgendwie eine andere und die hat eigentlich, das war zumindest so unsere Wahrnehmung und das bestätigen mir auch Leute aus der Altstadt und auch von der Polizei, dass die eher wieder zugenommen hat, einfach dadurch, dass die Altstadt wieder belebter ist. Mhm. Es gab halt diese Zeit während der Corona-Zeit, wo wirklich viele Jugendliche, junge Erwachsene sich da aufgehalten haben und tatsächlich mehr oder weniger die einzigen waren, so gefühlt. Und da hat es dann auch immer wieder gekracht. Und jetzt ist die Altstadt halt wieder insgesamt voller. Das sorgt für ein heterogenes Publikum, für eine bessere, auch soziale Kontrolle am Ende. Das tut tatsächlich auch den Zahlen gut am Ende.
Okay, aber das heißt, was anders geworden ist, ist der Ort, aber was vielleicht gleich geblieben ist, ist die Tatsache, dass die Tätergruppe, die Polizei sich genau anguckt, schon relativ ähnlich ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Was ist das für eine Tätergruppe?
Genau, das ist tatsächlich auch ein Thema, was wir auch schon während der Corona-Jahre hatten. Also die mutmaßlichen Täter, muss man sagen, es geht ja immer um die Tatverdächtigen. Die sind sehr jung, viele haben keinen deutschen Pass und kommen auch nicht aus Düsseldorf, sondern tatsächlich aus anderen Städten nach Düsseldorf gereist und viele sind bewaffnet und haben Messer dabei.
Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen das Thema Stadtmitte, ne? Also die kommen am Bahnhof an wahrscheinlich und dann sind sie da.
Das ist richtig. Die Grenzen sind da ja ohnehin fließend, wo sich dann jetzt so die Treffpunkte entwickeln, ob das jetzt Altstadt ist oder als Stadtmitte gilt.
Ja, immer da, wo es halt geht, ne? Also wo genau. Platz ist, wo wenig Kontrolle ist vielleicht auch ein Stück weit. Was genau verüben die für Straftaten?
Man muss da ein bisschen differenzieren. Ich fange mal bei der Herkunft an. Das ist ja ein großes Thema, war es ja bei ganz vielen anderen Kriminalstatistiken auch in Deutschland. Also in Düsseldorf wird mehr als die Hälfte aller Straftaten von nicht-deutschen Tatverdächtigen begangen oder auf sie zurückgeführt. Es ist sinnvoll, die ausländerrechtlichen Straftaten, zum Beispiel illegale Reise, herauszurechnen, weil die spielen ja jetzt für diesen Komplex keine Rolle.
Dann sind wir aber ungefähr von Ausländern überhaupt begangen werden. Deswegen
genau.
Ist ja auch Kokolores da so zu vergleichen, ja.
Ja, und dann sind wir bei 45%. Und man muss das natürlich dann auch ein bisschen in Verhältnis setzen dazu, wie viele Menschen in Düsseldorf wohnen, die keinen deutschen Pass haben, weil dann verteilt sich das natürlich irgendwie anders auf die Gesamteinwohnerzahl. Und da sind wir aber bei ungefähr 25%. Das heißt, die nicht-deutschen Tatverdächtigen sind in der Kriminalstatistik immer noch überrepräsentiert. Und besonders hoch sind die Anteile bei Taschendiebstählen, Wohnungseinbrüchen, Ladendiebstählen und Raubüberfällen. Also das sind zum Teil natürlich wirklich professionelle Banden, die unterwegs sind. Also nicht nur diese Jugendlichen, die nach Düsseldorf kommen, um in der Altstadt zu feiern, sondern es sind auch wirklich zum Beispiel professionelle Wohnungseinbrecherbanden. Aber gerade, das merkt man dann auch daran, dass 3/4 dieser nicht-deutschen Tatverdächtigen auch nicht aus Düsseldorf kommen, also nicht hier gemeldet sind, sondern wirklich aus anderen Städten anreisen. Und das ist halt wirklich zum einen, also das setzt sich ja immer zusammen, zum einen sind das eben diese Profibanden, die zum Beispiel nach Düsseldorf kommen, um Taschendiebstähle zu begehen. Und zum anderen sind es eben auch tatsächlich Jugendliche, die in einer anderen Stadt mal den Abend verbringen wollen. So setzt sich das zusammen, ja.
Okay, aber was du sagst, es sind eigentlich mehrere Komplexe. Also das eine ist ja, mehr Taten, als die Statistik eigentlich hergeben würde, als eigentlich vergleichbar sinnvoll wäre, werden tatsächlich von Menschen mit nicht-deutschem Pass verübt. Ne?
Ja.
Also es gibt, der Anteil ist höher als der Anteil der Menschen mit nicht-deutschem Pass in der Bevölkerung in Düsseldorf zumindest. Der andere Teil ist, wer sind das eigentlich? Das eine sind sozusagen die Profis, könnte man sagen, also die, die wirklich bandenmäßig beispielsweise Diebstähle begehen, ob es jetzt Wohnungseinbrüche sind oder tatsächlich Diebstähle, Ladendiebstähle oder Taschendiebstähle. Und das andere ist dieser Komplex, der vielleicht so ein bisschen mehr unter ja so eine soziale Problematik auch fallen könnte, nämlich Jugendliche, die nach Düsseldorf kommen und hier teilweise auch Gewaltstraftaten
so
begehen.
Ist es.
Du hast das Messer erwähnt, was ja etwas ist, was die Polizei vor erhebliche Schwierigkeiten stellt, weil so ein Messer kannst du überall kaufen. Es ist ja an sich auch nicht verboten, ein Messer zu kaufen. Es ist schon verboten, es in also bestimmte Messerlängen sind verboten, durch die Gegend mit sich zu tragen, und in anderen Zonen in Düsseldorf, in Waffenverbotszonen wie beispielsweise der Altstadt, sind generell Messer verboten, aber trotzdem muss er erstmal sehen, dass jemand ein Messer dabei hat. Du kannst die Leute ja nicht gut kontrollieren und oder jedenfalls nicht flächendeckend. Und mit einem Messer kannst du halt sehr schnell erheblichen Schaden anrichten. Also wir hatten ja etliche Fälle, auch zum Beispiel dann doch in der Altstadt, wo Menschen einfach gestorben sind, und das geht super schnell, jemanden mit einem Messer tatsächlich einfach umzubringen oder zumindest sehr schwer zu verletzen.
Ja, genau, und das ist so ein Phänomen, sage ich mal, was eben genau auf diesen zweiten Komplex zutrifft, also die jungen, oftmals tatsächlich minderjährigen Tatverdächtigen, die mit einem Messer in die Altstadt gehen. Und das ist eben auch der Teil, der die Polizei besonders besorgt, weil er das Sicherheitsgefühl eben so beeinträchtigt. Und bei den Messern ist es halt wirklich, also sind die Zahlen stark angestiegen. Das ist schon sehr auffällig. Wir hatten insgesamt im vergangenen Jahr mehr als 400 Straftaten, bei denen ein Messer eine Rolle gespielt hat. Und das ist fast doppelt so häufig im Vergleich zum Vorjahr. Und allein 113 Mal waren es eben Messer, die eine besonders lange Klinge haben, die mehr als 12 Zentimeter lang ist. Und die sind eben halt auch laut Waffengesetz verboten. Und auch diese Zahl hat sich mehr als verdoppelt. Und auch in diesem, das zeigt sich dann wieder ganz gut, da kann man auch wieder differenzieren und gucken, wer sind die Tatverdächtigen in diesem Bereich bei den Messern. Und auch da zeigt sich, die sind jung und viele kommen nicht aus Düsseldorf. Also 40% sind nicht mal 21 Jahre alt. Und ungefähr 43% kommen nicht aus Düsseldorf. Und das fällt ganz oft auch auf solche Intensivtäter zurück, wie sie von der Polizei genannt werden. Also die schon in jungen Jahren wirklich sehr viele Straftaten begehen. Und da nannte der Chef der Kripo ein Beispiel von einem 14-jährigen Jungen, muss man ja sagen, der zum Beispiel insgesamt 11-mal mit einem Messer aufgegriffen wurde, also einfach immer wieder eins dabei hat. Ja. Und so summiert sich das dann, ja.
Ja, ja, genau. Und also ich meine, das Problem mit den Messern ist ja auch wirklich, erstens ist es einfach eine Spirale, ne? Also wenn ein paar Leute ein Messer dabei haben, dann haben alle anderen auf einmal auch ein Messer dabei, weil sie ja wissen, der andere hat auch ein Messer, da muss ich auch ein Messer haben, so, ne, wenn mal ein Konflikt kommt. Das andere ist, finde ich, es geht halt schon relativ schnell, dass du als jetzt normaler Bürger, der nichts mit irgendwie, weiß ich nicht, der nicht mit der Intention, ein bisschen Bambule zu machen, irgendwo hinfährt oder so, relativ schnell ja auch nie weißt, wenn du jetzt in einen Konflikt gerätst mit jemandem, ne? So, also was weiß ich, vor einem Kiosk oder so.
Ja.
Zückt dir dann als nächstes ein Messer. Und ich finde, da kommt dann so der Punkt, wo ich sage, das wird auch schon wirklich relativ schnell bedrohlich. Man könnte ja sagen, na gut, dann gehst du da halt nicht hin. Aber das ist ja keine Lösung, sondern das ist ja nun mal unsere Stadt und wir bewegen uns darin. Und es kann immer mal passieren, dass es da einen Zusammenstoß mit so jemandem gibt. Und ich möchte nicht mit jemandem gegenüberstehen, ein Zentimeter langes Messer zückt.
Ja.
Denn dann kannst du eigentlich nur eins machen, nämlich wegrennen. Und ich bin nicht besonders schnell, wenn ich das mal sagen darf. Na gut, hoffentlich kommt er nicht hinterher, weil er vielleicht auch kein Interesse daran hat zu rennen. Was wird denn jetzt, was sagt denn jetzt die Polizei, welche Möglichkeiten sie hat, das in den Griff zu bekommen? Das ist ja nun mal ihre Aufgabe. Also jetzt spezifisch diese Problematik mit den jungen Tätern und den Messern.
Ja, also ehrlicherweise sagt die Polizei, dass ihre Möglichkeiten, gerade was diese jungen ausländischen Täter mit Messern angeht, relativ begrenzt sind, weil man da eigentlich präventiv eben ran muss. Und die Polizei hat natürlich so Programme, dass sie in Schulen geht und auch aufklärt. Aber also Polizeipräsidentin Miriam Braun sagte zum Beispiel, dass dieses Aufzeigen eines Lebenswegs, der sich abseits der Kriminalität abspielt, eigentlich schon durch Familie und andere Institutionen, wie zum Beispiel Schulen, erfolgen muss. Und die Polizei ist ja meistens erst involviert, wenn es zu Straftaten kommt. Und deshalb sind da so aus polizeilicher Sicht die eigenen präventiven Möglichkeiten, ehrlich gesagt, begrenzt, sondern es ist halt auch aus Sicht der Polizei eher eine gesellschaftliche Aufgabe, darauf einzuwirken, dass Jugendliche beim Ausgehen kein Messer dabei haben. Und
wobei es ja am Rheinufer zumindest echt richtig gute Erfolge mit den Streetworkern
auf jeden
hat,
Fall,
oder?
Die wollte ich auch gerade ansprechen. Also es gibt ja tatsächlich auch von der Stadt tatsächlich eingesetzt und finanziert Streetworker, die da unterwegs sind, jedes Wochenende, jede Nacht tatsächlich, und da wirklich schon ganz gute Erfolge aufweisen und ganz gute Kontakte knüpfen und auch wirklich so genau diese präventive Arbeit machen, nämlich Kontakt mit denen aufzunehmen und Vertrauen zu gewinnen und im besten Fall irgendwann auch mit denen über die eigentlichen Probleme zu sprechen. Wo liegt denn eigentlich, woher kommt diese Unzufriedenheit, woher kommt diese Aggression, warum haben sie ein Messer dabei? Und die Polizei sagt halt, die werden hauptsächlich auf Sichtbarkeit setzen, und das ist halt das, was die Polizei da in dem Fall hauptsächlich tun kann, ja.
Okay, dann harren wir mal der Dinge und wir. Surrogate Cities heißt das neue Ballettstück der Deutschen Oper am Rhein, das am 26. April Premiere hat. Die letzte Kreation von Ballettdirektor und Chefchoreograf Demis Wolpi in dieser Funktion, nach Musik von Heiner Goebbels. Ein Stück, das dem Existenzraum Stadt nachspürt, sagt Dramaturgin Julia Schinke.
Es ist ein sehr breit gefächertes Bild von dem, was Stadt bedeuten kann. Und Heiner Goebbels war in seiner Komposition wichtig, dass er nicht eine konkrete Stadt abbildet, sondern eher dieses urbane Gefühl, das geprägt ist vor allem von Unterschiedlichkeit, Vielseitigkeit, aber natürlich auch einer bestimmten Akustik. Das heißt, wir hören viel Stadtlärm, viel metallische Klänge und die Gefühle, die sich damit verbinden. Also ich glaube, ein großer Aspekt ist vor allem auch immer das Individuum gegenüber dieser Masse an Stadt, gegenüber diesem Beton, dieser Oberfläche, die glatt ist, die kalt ist, gegenüber einem Menschen, der genau das Gegenteil oft ist.
Surrogate Cities in der Deutschen Oper am Rhein. Neu, abstrakt, urban. Mehr Infos und Tickets auf operamrhein.de. Freuen uns auf deine weitere Berichterstattung. Herzlichen Dank, Verena Kenzbock.
Dankeschön.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Man soll ja nicht alles im Leben so ernst nehmen, auch wenn es Nachrichten sind. Ich finde, das hat man in den vergangenen Jahren umso mehr gelernt, denn dann wird man vielleicht wahnsinnig. Einer, bei dem ich nicht ganz sicher bin, ob er die Schwelle zum Wahnsinn schon überschritten hat oder sich noch diesseits befindet, ist Uwe Jens Runau, der sich seit Jahren mit Düsseldorfer Lokal Possen auseinandersetzt. Mal sind es Possen, mal sind es wirklich ernsthafte Geschichten, muss man sagen, Uwe Jens. Aber es ist eine erkleckliche Liste zusammengekommen von Dingen, wo man sagen muss, ist das wirklich euer Ernst? Ist das ein Aprilscherz? Nein, es war wirklich wahr und es hat wirklich so in der Zeitung gestanden. Du hast es in vielen Fällen aufgeschrieben. Du hast eine sehr lustige Liste zusammengestellt und über die wollen wir jetzt reden. Erstmal herzlich willkommen zurück im Rhein-Podcast.
Ja, du hast meinen Pfleger gar nicht erwähnt. Alexander Esch hat die Geschichte mitgemacht.
Unser guter Kollege Alex Esch war der Beaufsichtigende bei dieser Geschichte. Ja, also es ist eine witzige Liste. Ich muss sagen, manche Geschichten sind so, dass ich gedacht habe, das kann doch gar nicht wirklich wahr gewesen sein. Beispielsweise haben wir gerade schon drüber gesprochen, bevor das Mikrofon anging. Die Geschichte mit dem boxenden Känguru, als ich sie gelesen habe, in der Kurzzusammenfassung jetzt nochmal zusammen sozusagen, habe ich gedacht, Moment, was ist das jetzt wirklich? Ein boxendes Känguru gewesen oder ist das eine Metapher für irgendwas, die ich nicht verstehe? Erzähl bitte die Geschichte einmal noch mal kurz und also wirklich,
also bei diesem,
wie sie wirklich war.
Artikel muss man tatsächlich einfach alles
wörtlich nehmen.
Also die Rheinbahn hat ein Mitarbeiterfest gemacht und man will ja immer was machen, dass die Menschen sich erfreuen können an etwas. Und dann hat man wirklich einen Menschen engagiert, der ein boxendes Känguru
besitzt. Und der hat das mitgebracht?
Der hat das mitgebracht und das Känguru hat dann da auch geboxt.
Man konnte
und
dann gegen das Känguru antreten?
Ich weiß gar nicht mehr genau den Verlauf, da muss ich jetzt passen. Hm. Aber es gab eine Vorführung mit dem boxenden Känguru und als das so rauskam, weil sich dann jemand darüber aufregte und das Ganze ist auch wirklich erst 10 Jahre her. Man könnte meinen, auch damals hätte man schon boxende Kängurus eher crazy. 100 Jahre davor verortet zeitlich.
Verrückt.
Nein, also das gab's und danach hat man auch gesagt, war nicht so eine gute Idee, machen wir glaube ich nicht nochmal.
Yeah.
Und der Pressesprecher der Rheinbahn sagte auch, die Buchung sei vielleicht tapsig gewesen.
Hm.
Tapsig. Also nicht so.
Okay.
Es gab übrigens einen Anlass für diese Berichterstattung, Düsseldorfs schönste Possen zu machen, einen aktuellen, weil wir ja die Demonstration hatten gegen Rechtsextremismus und man hat ja die Plakate auch als falsch, die ausgestellt wurden nach der Demonstration, als falsch erachtet und hat sie dann entsorgen lassen.
Von vorne. Es gab eine Demonstration gegen rechts. Viele Menschen haben schöne Plakate gemalt und dann kam eine nette Idee auf, nämlich die Plakate als Kunstinstallation praktisch am Rheinufer herzustellen.
Wall of Protest.
Was ja eigentlich eine gute Idee ist. Unglücklicherweise ist dann jemand vom Ordnungsamt vorbeigekommen und der hat die Sache nämlich zu ernst genommen.
Hier ist doch die Staatskanzlei, hier ist das Rheinufer, der Landtag ist nah.
Bannmeile.
Ist das nicht eine Art Bannmeile hier? Und da gibt es auch so eine Anordnung, da wird nichts demonstriert.
Feierabend.
Und auf einmal sind da politische Losungen an der Wand und da rufen wir doch mal bei der Avista an und lassen das entfernen und entsorgen. Und schwupp war es weg.
Tja, hätte man vielleicht mal Rücksprache halten müssen.
Aber man hätte mal fragen können. Oder man hätte vielleicht auch mitbekommen können, dass 100.000 Leute durch die Stadt gelaufen sind. Um
das passiert, wenn man nicht Rheinische Post liest. Und na gut, okay, und dann wurde das abgeräumt und hinterher stellte sich dann raus, das war politisch betrachtet schon ein ziemlicher Fauxpas, weil natürlich auch selbst, also niemand will sich ja gegen solche Proteste stellen. So, ne? Also unabhängig von irgendwelchen Verordnungen ist das natürlich ein blödes Zeichen, wenn man solche Protestschilder abräumt.
Aber wenn es nicht erlaubt
ist, ja, wenn es nicht erlaubt ist,
dann kommen die weg.
Schwierig. Ja, gut. Und in dem Fall wurde es dann aber ja korrigiert, ne?
Ja, das war dann auch allen irgendwie peinlich. Und dann hat die Stadtspitze auch gesagt, ja, ist schlecht gelaufen, aber es gibt ja eine Künstlerin, die hat das dokumentiert und dann hat man gesagt, kannst du uns nicht davon ein großes Plakat machen und hat also das, was vorher da in Echting dann als Foto da wieder hingehängt. Das fand ich eigentlich auch eine elegante Lösung.
Aber es war wahrscheinlich auch nicht ganz billig, könnte ich mir vorstellen. Auch nicht ganz billig war der Lüpertz-Pavillon. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsgeschichte in dieser Reihe. Das boxende Känguru mal ausgenommen. Das läuft ein bisschen aus der
Man hätte den Boxkampf mit dem Känguru auch in dem Pavillon vielleicht veranstalten können.
Ein Pavillon, der ja an sich schon spektakulär ist. Wobei, muss ich ehrlich sagen, als ich das Foto gesehen habe, habe ich auch gedacht, ich hätte ihn auch nicht gekauft. Er war sehr teuer. Und er sollte, die Idee war ja, man macht so ein tolles Kunstprojekt und es ist zwar teuer, aber es macht nichts. Man kann es ja hinterher noch verhökern.
Genau, das ist ja schwer in Mode bei Städten, irgendwas zu machen mal so und dann hinterher, wir kriegen das vielleicht verkauft.
Mhm.
So, und oder man mietet das am besten vielleicht nur. Also darüber ist hier ein Bild von der ROM, der mobilen Rheinoper, die war nur gemietet. Das war vielleicht besser, weil die sieht wirklich aus wie ein Klärbecken von außen.
Ne? Wie so ein
Fäulnisturm oder sowas könnte das auch sein.
So ein Gärsilo.
Aber da war man drin und hat wirklich Kunst genossen. Aber wir schweifen ab.
Ja.
Also das wurde tatsächlich dahin gebaut für ein paar hunderttausend Euro.
Der Pavillon, also so ein bisschen
500.000.
aus Holz und aber so ein bisschen antik gestaltet und auch Schmuck rot, weiß
und
blau.
Ich finde ihn eigentlich ganz schön.
Also
ich finde, Lüppertz ist auch unterschätzt, was das Thema Schönheit angeht, die Kunstwerke. Aber das ist ja Geschmackssache.
Andere Diskussion.
Jedenfalls hat man gesagt, wir verkaufen den.
Ja.
Und dann hat man laut in die Welt hinaus posaunt, dass man was ganz Tolles hat, was jetzt endlich mal verkauft werden soll. Dann hat sich keiner gemeldet, dann hat man den Preis halbiert. Dann hat sich immer noch keiner gemeldet. Und dann wurde das locker 7-8 Jahre eingelagert bei der EDR.
Der Ursprungspreis waren 1 Million Euro, glaube ich.
Nee, 600.000. Dann haben sie aber versucht, für 1 Million zu verkaufen.
Ja, ja, genau.
Erstmal.
Ja.
Das ist natürlich auch geschickt.
Ja, also ich meine, der Ursprungsverkaufspreis, der Gewunschpreis sozusagen.
War 1 Million.
VB, 1 Million VB.
Ja, und der Herstellungspreis?
Okay, die 500.000.
Der HP war 500.000.
Also die haben aber, also mit anderen Worten, sie haben wirklich gedacht, sie könnten noch 500.000 Geld damit machen. Und unglücklicherweise hat sich herausgestellt, sie verlieren sehr viel
Vorstellen
Geld
kann man sich ja viel.
Ja, okay, sie haben das dann eingelagert.
Bei der EDR und dann kam da ein neuer Chef hin und hat gesagt, was liegt hier so viel rum?
Ja, das ist eine eigene Geschichte, glaube ich, wie viel noch rumliegt. Wir haben, glaube ich, echt viel Kunst, die rumliegt.
Ja, massenhaft.
Die nicht aufgestellt wird.
Auch Brunnen.
Wird. Ja.
Viele Brunnen, die noch irgendwo verstaut
wo
sind.
Wo soll man überall hin damit, ne?
Ja.
Gar keinen Platz.
Bald auch die ganzen Gaslaternen bleiben
ja stehen. Überall Fahrradwege hinbauen, da kannst du ja nicht überall einen Brunnen hinstellen. Müssen wir immer zickzack drum rumfahren. Okay, also mit anderen Worten, Holzpavillon eingelagert.
Pavillon ist verschenkt worden, ja.
Ja.
110 Einzelteile.
Dabei gab es eBay Kleinanzeigen einfach noch nicht damals.
2014 war das, da war eBay Kleinanzeigen schon da.
Ich halte das ja für ein PR-Problem, ne? Ich glaube ja, wenn du das öffentlichkeitswirksam versteigert hättest, für einen guten Zweck oder so,
ja, das
hätte funktioniert.
Ja.
Wobei vielleicht nicht für eine Million. Keiner hat eine Million für sowas.
Ja, aber ich glaube, dann wäre auch noch was dabei rumgekommen.
Oder eine Firma oder so hätte das kaufen müssen. Aber so hat es jedenfalls überhaupt nicht funktioniert. Und das Klärbecken, was wir schon angesprochen haben, das war eigentlich kein Klärbecken, sondern eine Sauna.
Genau.
Die Geschichte geht, glaube ich, so, dass die Opa ihre Spielstätte auslagern musste.
Ja.
Weil was heil gemacht werden musste.
Genau, die Oper musste mal wieder repariert werden. Und dann hat man gesagt, wir müssen jetzt mal für ein paar Monate einfach woanders auftreten.
Ja. Unglücklicherweise waren es Sommermonate.
Es waren Sommermonate und ich kann mich gut daran erinnern, ich war selber ein paar Mal da in Aufführungen und man pilgerte dann, entweder kam man zu Fuß aus der Stadt dahin gepilgert oder man konnte da in den Parkhaus parken, so direkt daneben war dann auch
diese. Wo stand das genau?
Das stand zwischen Landtag und dann diesem Parkhaus, eigentlich neben dem Parkhaus, was es da gibt.
Auf dieser Bürgerwiese praktisch da.
Ja, ja. Genau, auf der Wiese.
Schon ganz nett.
Auf der Wiese neben dem Parkhaus.
Ja.
Und man konnte auch der Nase nachgehen, eigentlich, wenn man zu der Rheinoper dahin wollte, weil unter diesem Bau, ein Holzbau, waren mehrere Großfamilien von Kaninchen irgendwie dann ansässig geworden, weil es so schön muckelig drunter ist.
Krass.
Und die machten alle immer Pipi.
Oh nein.
Und das hat man auch gerochen. Oh dann Gott. War das Problem, dass es aber, wie du schon sagtest, das Ding ist hinterher verkauft worden tatsächlich. Und dort hat man dieses Gebäude als Gemeinschaftssauna dann betitelt, weil es da so warm drin wurde. Es wurde wirklich warm auch im Sommer. Und da hat man oben
hat
da drin
Fenster.
Gesessen und hat die ganzen Türen immer aufgelassen, weil du sonst gedacht hast.
Nee.
Nee.
Also ich meine, wer baut sowas ohne Fenster auf eine Wiese und dann ist da keine Klimaanlage und die Leute sollen da 2 Stunden eine Oper angucken.
Ja, da waren noch halt Holzbänke und so. Also ist Kunst, man soll ja auch leiden und nein, es war auch gar nicht so schlimm jetzt, aber es war doch ein bisschen warm.
Man hätte es ja auch Open Air machen können.
Es war ein bisschen warm, aber dann
getraut.
Je nachdem, wie der Sommer ist, letzten Sommer Open Air, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee gewesen wäre.
Aber da gab es ja Open Air am Theater. Am Schauspieler haben wir es gemacht.
Ja, aber du konntest am Schauspieler, aber ich meine, das sind Musiker.
Ja.
Also du hast Leute mit Holzinstrumenten, okay. Die auch 3,50 Euro kosten.
Ja, die können ja schwitzen, die können ja unüberdacht sein.
Was so, weiß okay. Ich. Okay, die kommen in Container.
Ja.
Naja, jedenfalls, es ging aber.
Gut.
Und es war auch nicht so teuer. Es hat also irgendwie nur 1 Million oder sowas gekostet,
schick.
Muss man mal sagen. Also so geht das auch bei Provisorien. Aber meine Lieblingsgeschichte muss ich jetzt noch sagen.
Ich würde sagen, wir haben noch Zeit für eine Geschichte. Welche ist es?
Ich fand ganz großartig den Roten Rhein.
Oh
das
Gott,
war das.
Da
ich stand
ich
abends am Burgplatz.
Gewesen.
Neben mir viele Düsseldorfer auch, die dann so sagten.
Moment, was ist denn der Plan gewesen?
Ich muss das jetzt sagen, genau. Also es war so, Düsseldorf hatte erstmal eine Weltsensation. Wir haben also die Bambi-Verleihung nach Düsseldorf bekommen.
Ja. Wann war das?
Das war 2007.
Okay.
Und da kam sogar also ein Star neben dem anderen, vor allem auch Tom Cruise.
Ja, oh. Wow.
Viele haben ihn übersehen, weil er nur 1,50
Meter ist.
Nein,
genau, aber er war ein großer Star.
Ja, er war ein Riesenstar. Und alle waren also tief ergriffen und dann haben gesagt, boah, wenn wir jetzt schon das kriegen, dann machen wir jetzt mal den Rhein rot, als roten Teppich quasi.
Okay, aber
für diesen Star-Event.
Genau, das war nämlich der Punkt, wo ich auch wieder nicht so richtig verstanden habe. Sollten die Stars übers Wasser laufen?
Nein,
weil
gar nicht.
Tom Cruise kann das sicher,
ich nehme
aber
an, der hätte
die anderen
es gemacht.
Vielleicht nicht.
Aber es hat dann nicht geklappt mit dem Runden.
Nee, warte.
Die
also
Idee
es war einfach,
war,
nur, ne, es war einfach
wollen,
nur ein Gag.
Wir wollen einen großen Event am Abend vor der Verleihung, war es, glaube ich,
ach so, okay.
Machen und wir werden den Rhein rot illuminieren. Und es gab natürlich. Natürlich.
Als wäre es ein roter Teppich.
Es gab hervorragende Animationen, also so Visualisierungen.
Aber warte.
Und
ich verstehe es immer noch
Rhein
nicht.
Gar nicht mehr
aber
erkannt.
Warum?
Du hast ganz einfach, weil
damit's
wir
gut aussieht.
Star City sind.
Okay, gut. Aber
Helene,
sind die Stars denn dann schon da gewesen am Abend davor?
Einfach dieser Asketismus bei dir immer. Du musst dir vorstellen, wir haben die Stars in der Stadt, das wird gefeiert.
Ja doch,
jetzt
das
rollen
ich
wir den roten Teppich aus und der ganze Rhein wird rot eingefärbt.
Aber dann geht ja keiner drüber.
Dann ist egal. Du stehst davor und bewunderst das.
Du stehst,
einfach.
Okay, warte. Du stehst einfach nur am Rheinufer und der Rheinufer färbt sich rot, weil
das Rhein,
ganz
der
ehrlich,
färbt
Rhein, das, der Rhein färbt sich rot. Das erste, was ich gedacht habe, ist ja, meine Assoziation wäre Blut und die Apokalypse kommt.
Das ist
was
Asketismus.
Ich auch ehrlich
die
gesagt ein bisschen mit Tom Cruise assoziiere.
Du glaubst direkt an den Weltuntergang. Ja, er hat ja aber damals die Welt gerettet, weil er hatte Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg gespielt.
Man bräuchte quasi dann, wenn die Apokalypse kommt, wahrscheinlich Tom Cruise in der Stadt, um es zu überleben. Aber trotzdem, meine erste Assoziation ist doch nicht roter Teppich. Meine erste Assoziation ist,
aber alle wussten es,
die biblischen
weil wir es
Plagen kommen auf uns
und der
nieder.
Welt mitgeteilt haben.
Okay. Ja,
es war
du warst auf jeden Fall.
Es war jedenfalls was Positives.
Ganz ehrlich, wir kannten uns damals nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass du die Idee geil fandst. Vorher. Gib's zu.
Wenn es geklappt hätte, wäre es auch witzig gewesen.
Okay, und die Animationen waren schön. Ich weiß ja auch, dass du ein Herz für Animationen hast.
Die Visualisierung war irre gut.
Spektakulär.
Ja, okay. Und es war der komplette Reinfall, weil es war dann auch sehr lustig, das muss man alles mit Humor nehmen. Die Leute standen am Burgplatz, ich weiß noch, wie wir zum Medienhafen geguckt haben, und da waberte so rosa so ein bisschen was rum. Und die Leute so neben uns, die standen dann auch, ja, wann kommt das denn? Wann wird es denn rot?
Die Düsseldorfer.
Das soll jetzt sein, die sind ja dann ganz, also erstmal kommen die alle, sind neugierig und dann setzt das große, nee, komm, wir gehen. Dann gehen die ein Bier trinken oder fahren nach Hause. Und ich habe direkt, ich weiß das noch, ich stand da unten, hab ich auf dem Handy, ich Oberbürgermeister Erwin angerufen, der sowas von angefressen war. Also der ist schon gar nicht mehr rausgekommen, weil am Vorabend war eine Probe gewesen und die war natürlich auch schon mäßig.
Oh Gott.
Und man hatte gehofft, schon, es wird besser. Peinlich. Und entsprechend war dessen Laune und nicht so. War nicht so wirklich gut. Und dann hat aber der Tom Cruise dann bei der Verleihung alles rausgerissen.
Natürlich. Ich wollte gerade sagen, was hat Tom Cruise eigentlich dazu gesagt?
Er hat eine super Ansprache gehalten.
War der dabei?
Die eigentlich komplett fragwürdig war. Ne?
Ja.
Der, meinst du, hat ein bisschen der sich ja, überhöht, ja. Und also war eigentlich nicht so toll. Naja.
Die
aber die Bambi-Verleihung insgesamt war toll.
Okay, also. Natürlich. Ja, ich meine, gut, das muss man immer so ein bisschen so und so sehen, ne? Also viel gewollt und nicht ganz geschafft, aber immerhin gab es eine Bambi-Verleihung, aber die hätte es ja sowieso gegeben. Also großartige Geschichte und man wünscht sich teilweise, man wäre dabei gewesen und teilweise ist man einfach froh, dass man nicht dabei war. Und ist
und so passend passieren, natürlich ist man immer so ein bisschen, man sollte nicht zu hämisch sein, wir haben ja auch schon viele Fehler gemacht, so ist das nicht.
Ja, man darf es nicht zu ernst nehmen, so sicher.
Man darf es nicht zu ernst nehmen. Es war auch alles nicht so schlimm
es
jetzt hier.
Es ist halt
hier.
Ein bisschen blöd, wenn es so viel kostet, ne? Also wenn es echt, wenn die da so hohe Beträge in den Sand setzen, wo man sich denkt.
Man muss halt sehen, beispielsweise, das hier war eine preiswerte Posse. Nur ein Straßenschild, Toni-Turek-Straße, die nie gebaut wurde, weil das Baugebiet nicht kam.
Das ist halt nur
aber man hat das Schild enthüllt, das finde ich sehr sympathisch eigentlich als Posse.
Ja, aber gut, auch das kostet wahrscheinlich.
Aber nicht so viel.
Nee,
nicht so viel,
nicht so
wie
eine Million oder
Pavillon, den
beleuchtet da rein, aber ich meine, das kostet wahrscheinlich trotzdem ein paar
und
tausend Euro.
Und diese Oper war trotzdem gut, das war halt nur ein bisschen warm da drin.
Wie viele Bibliotheksbücher könnte man für ein paar tausend Euro kaufen? Frage ich dich. Viele, Uwens, viele.
Ja, viele.
Aber das ist gerade, ich habe ja gesagt, man soll es nicht zu ernst nehmen. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Für diese großartige Geschichte.
Ja.
Ein kunstvoller Abend im Mondlicht, voller Inspiration, Überraschungen und seltener Gelegenheiten. Mit der Dämmerung beginnt eine Reise in die Welt der Künste und Kulturen durch über 50 verschiedene Locations. Es gilt, unzählige Ausstellungen, Performances, interaktive Exponate und außergewöhnliche Orte zu entdecken. Es öffnen sich die Türen von Museen, Galerien, Offspaces und Ateliers mit regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Drinnen und draußen. Staunen, nachdenken, fühlen, schmecken, begegnen, hören, mitmachen und tanzen. Die Düsseldorfer Nacht der Museen. Am 27. April 2024 von 19 bis 2 Uhr. Eine Nacht, 50 Locations. Tickets für 17 Euro gibt es jetzt im Vorverkauf in allen teilnehmenden Locations und auf nacht-der-museen.de/Düsseldorf. Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Restaurant-Neueröffnungen gibt es ja in dieser schönen Stadt relativ viele, auch Restaurantschließungen, und die Rheinische Post berichtet da immer mal wieder drüber. Es gibt aber manchmal so Eröffnungen, die sind ein bisschen größer und ein bisschen aufwendiger und die werfen ganz spannende Fragen auf für die Gastrolandschaft. Und eine solche Neueröffnung steht jetzt an diesem Wochenende an. Im Medienhafen eröffnet ein neues, großes Asian Fusion Restaurant namens Hato. Und Nicole Langer, wir haben es endlich mal gemeinsam geschafft, essen zu gehen, was wir schon des Längeren privat versuchen. Jetzt hat uns der Beruf endlich zu unserem gemeinsamen kulinarischen Glück geführt. Wir waren nämlich vergangene Woche im Hato Probeessen. Und Ich hätte nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass es so ein langer Abend wird. Ich dachte, wir gehen um 19 Uhr hin, essen drei Teile und gehen um 21 Uhr wieder. Und um 23.30 Uhr saßen wir aber immer noch da und warteten auf die letzte Nachspeise sozusagen. Es war schon ein echtes Aufgebot. Die haben uns da einmal quer die Speisekarte geschickt, ne?
Ja, allerdings. Und ich meine, man muss ja auch sagen, dass, also der Eindruck war ja durchaus, dass, also vielleicht jetzt nicht immer ganz so lang, aber dass das Konzept dieses Ladens offenbar ja auch ist, dass man da ein bisschen Zeit verbringen soll und dass man eben nicht einen Gang bestellt und dann haut man sich den rein und dann ist man satt, sondern dass es eher so ein Konzept ist, das darauf auch angelegt ist, mal hier was zu bestellen und da mal was zu bestellen. Und das haben die mit uns ja massiv ausgereizt.
Würde ich auch sagen, genau. Also man bestellt was und teilt das im Grunde genommen am besten am Tisch so, ne? Immer mal wieder was und wieder was und wieder was. Manche Sachen sind kleiner, manche sind größer. Und es ist echt ein Ritt quer durch so, was man so unter asiatisch versteht. Also Dim Sum, chinesische Teig. Dingens, Bumsens, die so gedämpft sind. Mhm, Tempura, Sushi, Sashimi. Dann gibt es Sachen, die sind wirklich Fusion. Also der sozusagen das Signature-Dish des Kochs. Des, ja, das fand ich echt gut, ne? Crispy Duck Salad, also konfierte Ente, die dann irgendwie zu so Bällen geformt und paniert und frittiert wird und dann im Salat noch so, dann wird der Salat am Tisch so angerichtet und wird so durcheinander gemischt. Das hat ja was ein bisschen Französisches. Es hat aber, finde ich, auch durch dieses süß-säuerliche, was dieser Salat hat, auch so ein bisschen was Südostasiatisches, so vietnamesisch-thailändisch vielleicht sogar fast, oder?
Ja. Wie hast du das empfunden? Ja, genau so. Und ich habe das auch gemerkt. Also der ist ja relativ süß insgesamt, dieser Salat. Und das scheint auch manchmal umzuschlagen. Das kann man auch in den Kritiken, es gibt ja, da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, Ableger dieses, oder beziehungsweise der Laden ist vielleicht sowas wie ein Ableger anderer Läden. Das heißt, dann hört man schon mal, wie das andere Leute fanden und dieses Süße, das ist auch etwas, was die Geister so ein bisschen teilt. Aber ich fand es großartig, dass das so ein bisschen süßlich schmeckt und ich bin noch nicht mal Fan von Entenfleisch normalerweise. Mhm. Aber der Crispy Duck Salad, der hat mich dann doch sehr geflasht.
Oh mein Gott, hat sie gesagt.
Ja, der war wirklich, wirklich gut.
Also insgesamt muss ich auch sagen, das Essen, ich fand das handwerklich echt gut. Es war jetzt so ein bisschen, ich fand jetzt aber wenig dabei, wo ich jetzt sagen würde, oh wow, das ist jetzt eine totale Aufmachung. Erstaunlicherweise ein Gericht mit Aubergine fand ich ganz, ganz toll und habe ich gedacht, okay, das überzeugt mich sogar noch mehr als überzeugte Fleisch- und Fischesserin, als jetzt Fleisch und Fisch an der Stelle. Das fand ich ganz schön cool. Aber so, also man kann da gut sitzen und einen Abend verbringen, man sollte aber die Brieftasche mitnehmen.
Ja, allerdings. Also das, also wir haben jetzt keine Speisekarte mit Originalpreisen gesehen, ne? Das müssen wir dazu sagen. Aber sagen wir mal so, es deutet sich schon an, allein vom Style und von dem, was da geboten wird und auch von der Qualität, auf die da auch großer Wert gelegt wird, dass das kein billiges Vergnügen wird. Und wie gesagt, es existieren bereits solche Restaurants in der Schweiz und klar, Schweizer Preise sind nochmal was anderes, aber wenn man das so als Idee anlegt, was es kosten wird, dort essen zu gehen, dann muss man, glaube ich, schon für jede Person, ich überlege gerade, ob man da im zweistelligen Bereich auskommt, wenn man jetzt wirklich mit Hunger hingeht. Ja.
Kannst du wahrscheinlich, aber dann darfst du nicht so viel trinken.
Ja, genau. Also sagen
die
wir
haben
mal,
ja auch Weine, die extra auf das Menü irgendwie von Winzer Markus Molitor zugeschnitten sind und so. Also ich meine, das will man ja dann auch probieren, möglicherweise, aber.
Jetzt muss man sagen, die wissen das auch, ne? Und die sagen ja auch ganz klar, okay, uns ist klar, dass sich das nicht jeder jeden Tag leisten kann. Aber wir freuen uns, wenn halt auch Leute kommen, die sich das nicht jeden Tag leisten können und für die das dann vielleicht mal was Besonderes sein kann und das bieten wir denen dann auch. Da muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, ob ihm jetzt ein Abendessen gehen, das wirklich wert ist und ob man das kann. Aber das ist, glaube ich, schon auch die Grundidee, dass man das so haben möchte, ne? Und dann eben weiß, wir können jetzt nicht versuchen, hier günstigen preiswerten Mittagstisch anzunehmen.
Nee, das wird es wahrscheinlich nicht werden.
Nicht so richtig.
Also 120 Leute passen da rein, die sind noch dabei und hoffen, dass sie eine schöne Terrasse bekommen, wo man dann auch einen Blick auf den, ist das eigentlich ein Yachthafen? Nennt man das Yachthafen hat? Auf den Binnenhafen,
aufs Hafen,
Sportboothafen.
Ja.
Genau. Neben Trivago ist ja das Ganze und Interieur sieht man, haben sie natürlich auch viel reingesteckt. Ne? Also es ist schon schick gemacht, viele Stoffe, teure Stoffe, also teuer aussehende Stoffe zumindest, man weiß es nicht so genau. Aber ist schon fancy und schwankt so ein bisschen, also ich habe das Wort Fine Dining fallen hören, so aus den Reihen der Chefs, mit denen ich da gesprochen habe, der Köche. Von den Geschäftsführern habe ich eher gehört, ja, also es ist nicht ganz Fine Dining, wir wollen eigentlich nicht Fine Dining, dieses Label haben sozusagen. Ich weiß nicht, was du da gehört hast, aber also ich fand, es geht schon Richtung Fine Dining.
Ja, total. Also das finde ich also fast auch schräg. Also man kann ja viel darüber reden, was man sein möchte und was nicht, aber wenn man in dieser Preisklasse agiert, wenn man auch mit Top-Köchen ja wirklich extrem
Aufwand betreibt,
ja, um perfekt abgestimmte Gerichte zu zaubern, die dann auch entsprechend kosten und die man dann in einem solchen Ambiente, das ist ja jetzt auch, ja, es ist sehr elegant, finde ich.
Ich glaube, sie wehren sich so ein bisschen gegen, es ist halt nicht steif. Ne? Also es soll jetzt nicht so sein, du setzt dich da hin und zelebrierst irgendwie jetzt, dass du nur isst und bist ganz leise dabei und andächtig, sondern das soll ja auch so ein bisschen so eine gesellige Location, glaube ich,
aber
sein.
Aber
ne?
So wirkt es ja auch nicht. Also ja, ich kann mir zwar jetzt nicht unbedingt, also es ist schwierig, sich da so die Großfamilie vorzustellen, wo so drei Kinder mit reingelaufen kommen und lärmend um die Tische rennen.
Höchstens auf der Terrasse.
Das so, ne? Aber
obwohl die sehr kinderfreundlich waren, muss ich sagen. Absolut. Ich musste ja meine Tochter mitnehmen, aber sie war jetzt auch das einzige Kind.
Nee, das waren sie total. Und es ist ja auch insgesamt eine angenehme Atmosphäre gewesen, so wie man, war mein Eindruck, wie man vom Service so begrüßt wurde und so. Dass, ich weiß natürlich nicht, wie das dann im Vollbetrieb dann sein wird, aber in so edlen Restaurants hat man ja dann manchmal die Sorge, wenn man selber vielleicht in Jeans und Turnschuhen ankommt oder sich leider beim Mittagessen schon einen Fleck aufs Hemd gemacht hat, dass man dann schief angeguckt wird vom Kellner sozusagen und weil das alles ein bisschen snobby ist und
ja.
Den Eindruck hatte ich da jetzt so gar nicht, sondern dass die eher sich wirklich freuen, irgendwie darauf einzugehen, wer da so hinkommt und dann mit den Leuten umzugehen.
Vom Service her würde ich auch sagen, gar nicht snobby, wirklich sehr freundlich, sehr zugewandt und auch nicht aufdringlich oder so. Ich könnte mir aber vorstellen, und das wird die Zeit wahrscheinlich zeigen, das Publikum, was dorthin kommt, also das, was ich so sehe, wenn ich in Medienhafen abends mal irgendwie, ich gehe ja selten, muss ich dann sagen, im Medienhafen wirklich dann abends essen, weil es irgendwie nicht so meine Szene, aber wenn ich da vorbeigehe, weil ich zum Beispiel einen Spaziergang mache und sehe, wer da so draußen sitzt, da könnte ich mir schon eher mal vorstellen, dass da jemand sitzt, der dich komisch anguckt, wenn du einen Fleck auf dem Hemd hast oder die falschen Schuhe, wenn du verstehst, was ich meine. Also das kommt, finde ich, noch ein bisschen drauf an, wie das im Endeffekt dann wird mit den anderen Leuten, die da sind, ob das wirklich so eine, ja, also so, wie soll ich sagen, Düsseldorfer High Sauce oder was sich dafür hält, hingeht oder ob man sagt, das wird doch ein gemischteres Publikum und ein bisschen offenere Atmosphäre. Muss man vielleicht einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Ich habe auch sehr lange drüber nachgedacht und das wollte ich dich auch fragen, mit wem würde ich da hingehen und zu welchem Anlass? Und
mit mir.
Außer natürlich mit dir, aber mit dir war ich ja schon da. Also ja. Wir müssen jetzt was Neues machen. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall nicht mit Leuten hingehen, die nicht foodie-orientiert zumindest sind, also die offen sind. Weil ich glaube, wenn du mit jemandem da hingehst, der jetzt so drei Sachen isst und darüber hinaus nicht so furchtbar viel Interesse an verschiedenen kulinarischen Erfahrungen hat, das bringt, glaube ich, nichts. Ne? Weil dieses Sharing-Konzept, das kommt schon darauf an, dass man Lust hat, einfach zwei, drei Sachen auch auszuprobieren.
Ja, und Lust hat, ein bisschen Zeit in sein Essen zu investieren, ja, ne? Und auch mal zu warten und sacken zu lassen. Ja,
so über den Abend hinweg, ja, sozusagen. Genau. Ne?
Da musst du schon Spaß dran haben. Wenn Essen primär ist, um satt zu werden, dann bist du da.
Muss jemand sein, mit dem man sich so einen Abend lang auch gerne unterhalten kann.
Ja, allerdings.
Aber ja, und dann wird es schon schwierig. Also so ein Mädelsabend könnte ich mir da irgendwie ganz gut vorstellen. Oder so ein Abend in so einer semi-großen Gruppe, so vielleicht 4 bis 6 Leute, das könnte ich irgendwie, sehe ich irgendwie ganz gut.
Also ich glaube, ich würde ganz gerne mit Leuten hingehen, die allgemein nicht so viel essen, denn ich habe ja bekanntlich ein Problem mit Sharing-Konzepten, weil ich immer denke, geh mir weg von meinem Essen und meinem Teller. Und wenn dann jemand zu viel nimmt von dem, wovon ich mir meinen Anteil noch erhoffe, dann habe ich immer schon so diesen Impuls, demjenigen die Gabel in die Hand, so weißt du, so.
Oh Gott, hätte ich das
wie
geahnt,
in so einem Actionfilm.
Das wusste ich nicht.
Nee, das war auch dort, weil es gab wirklich mehr als genug und wir sind alle mehr als satt geworden. Nach das war überhaupt kein
Gericht
Thema.
War Gott sei Dank deine Mordlust versiegt.
Genau. Aber prinzipiell ist das ja so ein bisschen mein Thema, aber das ist eine ganz persönliche Sache. Deswegen, also wenn man mit hungrigen, gierigen Leuten
food.
Da hingeht, ne, dann, genau.
Okay. Ja. Also dann schon mit Leuten, die einen ähnlichen Hunger haben. Oder man bestellt einfach zwei Sachen gleichzeitig.
Darauf kommt es dann auch nicht mehr an.
Ja, wahrscheinlich. Okay, ja, so viel dazu. Jetzt muss man sagen, das Ganze hat ja so ein bisschen eine Drumherum-Geschichte. Wenn man den, muss man sagen, sehr netten Geschäftsführer, mit dem wir uns auch länger unterhalten haben, oder einen von zwei, glaube ich, Geschäftsführern, Ramzi Ben Said fragt, dann sagt er einem, okay, das ist jetzt Hato Düsseldorf. Hato Düsseldorf hat mit Hato Schweiz erstmal nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Lizenz, die ich gekauft habe, ein Konzept, was ich gekauft habe. Dazu gehört auch, dass er den ersten Head Chef von Hato, der damals 2018 das Restaurant dort mit eröffnet hat, namens Nathan Dallimore verpflichtet hat, eben seinen Köchen, seinem Kochteam hier die Hato-Rezepte beizubringen und ihnen zu zeigen, wie das alles geht, mit denen zusammen die Lieferanten auszuwählen, die Qualität anzugucken und zu gucken, dass in der Küche das alles funktioniert und dass jeder weiß, was er zu tun hat sozusagen. Ne? Das läuft jetzt sozusagen gerade. Wenn man dann aber schaut, und jetzt kommen wir zu der interessanten Frage, wie erfolgreich ist denn eigentlich jetzt dieses Konzept? Da muss man feststellen, in der Schweiz ist es offensichtlich nicht mehr so erfolgreich, wie es jedenfalls vielleicht mal war.
Da hast du recht, ja. Dass der Blick in die Historie da zeigt, also dass der erste Laden in Zürich inzwischen nicht mehr geöffnet ist. Dann wurde ja irgendwann eine Filiale, ein Standort in St. Moritz eröffnet. Den gibt es auch weiterhin. Und zwischendurch gab es auch mal etwas in Luzern. Das ist jetzt aber gerade auch nicht mehr geöffnet. Mhm. Und ja, also wenn man sowas anguckt, dann denkt man ja im ersten Moment, ups, was sagt das jetzt über Düsseldorf? Und ich glaube, es ist schwer, daraus jetzt wirklich was abzuleiten. Weil erstmal, es gibt eben, das ist ein unabhängiger Laden hier bei uns. Wie du richtig sagst, es ist nur die Lizenz. Das heißt, die sind davon jetzt nicht in irgendeiner Weise so betroffen. Mhm. Aber natürlich kann man dann fragen, okay, wenn das jetzt schon in der Schweiz nicht funktioniert hat, wo man denkt, gut, Geld dürfte da jetzt auch nicht das Problem des durchschnittlichen Restaurantgehers vielleicht sein. Ja, dann kann man natürlich schon sagen, warum ging das nicht? Mhm. Aber klar, ich meine, das sind insgesamt auch schwierige Zeiten für die Gastronomie gewesen, die letzten Jahre. Das ist vermutlich auch in der Schweiz nicht so problemlos vorbeigegangen. Und konkrete Themen, die an einem einzelnen Standort, wie die Lage und die Umgebung des jeweiligen Standorts und so weiter eine Rolle spielen, die sind ja überall anders. Insofern würde ich das jetzt erstmal entspannt sehen, aber es zeigt natürlich, dass ein solches Edelkonzept auch kein Selbstläufer ist, sondern dass man dann schon auch ja genug Leute braucht, die da auch dauerhaft Spaß dran haben.
Ja, ich glaube auch. Also das ist das eine, du brauchst ein Publikum, was Spaß dran hat. Und ich habe mich auch tatsächlich gefragt, wenn du dann dieses Konzept für dich entdeckt hast und du warst 2-3 Mal da und es gibt vielleicht auch ein Lieblingsgericht auf der Karte, was gibt es dann für Gründe, wieder hinzugehen? Entweder weil du weißt, ich habe da einen wirklich coolen Abend, du weißt, was du kriegst, ne? Das ist ein Versprechen, was eingelöst wird, und wenn du sagst, dieses Versprechen ist mir das Geld wert, was ich investieren muss, dann gehst du wahrscheinlich auch öfter hin, weil du einfach weißt, okay, da gehe ich kein Risiko ein, das wird auf jeden Fall gut. Oder es kommt halt immer mal was Neues, und da habe ich auch tatsächlich mit den Köchen drüber gesprochen und die haben gesagt, ja, wir werden immer mal alle paar Wochen, Monate gibt's was Neues auf der Karte, was die Leute dann vielleicht nochmal anlockt, was vielleicht entweder saisonal funktioniert oder einfach eine neue kleine Mini-Sensation sozusagen ist für die Leute, sodass, also da bin ich sehr gespannt, wie die das machen werden. So jetzt, ich glaube, kulinarisch steht das erstmal auf ganz guten Füßen, da muss man einfach, glaube ich, gucken, wie sich das Küchenteam einspielt. Die sagen selber, 6 Monate dauert es, bis wirklich alles wuppt an so einem Laden. Dazu gehört ja aber auch nicht nur das Publikum, ne, was das gutiert und was hinkommt und was auch Geld da ausgeben mag, sondern natürlich auch zum Beispiel, stimmt die Lieferantenlage, ne? Also kriegen die immer Fisch in gleichbleibender guter Qualität hier mitten im landumschlossenen Düsseldorf? Gar nicht so einfach. Funktioniert das? Kriegen sie gute Weine? Kriegen sie gute Champagner? Läuft das? Haben sie gutes Personal im Service? Ne? Ist auch heutzutage ehrlich nicht so einfach. Also da bin ich echt sehr gespannt, denn das ist ja schon dann ein Laden, wo du mit etlichen Dutzend Mitarbeitern, ich glaube am Ende werden sie um die 40 oder 45 sein, arbeitest und die Stellen musst du ja auch erstmal besetzen mit Leuten, die jetzt auch irgendwie können, was sie sollen.
Ja, also was wir glaube ich an dem Abend rausgefunden haben, ist, dass es zumindest den Inhabern, den Betreibern, den Geschäftsführern sehr klar ist. Also dass sie schon genau wissen, was jetzt wichtig ist, dass die beim Personal schon ganz klar drauf geguckt haben, ne, was können wir machen, damit die sich bei uns wohlfühlen, wen können wir zu uns locken, der einen guten Job machen wird.
Wohnung suchen in Düsseldorf, genau, damit er umzieht hierher.
Also die haben da echt Mühe reingesteckt, zum Beispiel in diesen Aspekt, dass das auch wirklich läuft. Und machen sich eben auch Gedanken, und Düsseldorf ist ja eigentlich eine gute Ecke, was Lieferanten angeht. Also hier läuft ja sehr, sehr vieles zusammen. Und das, ich glaube, das ist schon auch ein Faktor. Und was wir ja an dem Abend gehört haben, ist, Düsseldorf ist soweit. Also Düsseldorf kann das als Stadt gut vertragen in seinem Gastromix. Das ist ja auch so eine Frage, brauchen wir diese Art von Lokal jetzt hier in dem Angebot, das wir so haben? Und also die Geschäftsführung ist überzeugt, ja, brauchen wir.
Was dann noch im Grunde genommen als X-Faktor den Standort übrig lässt, der Medienhafen. Einerseits denke ich mir schon, gute Location, ne? Am Ende von der Speditionsstraße, da wo dieses neue Gebäude The Cradle, glaube ich, heißt das, entstanden ist. Du weißt sowas besser als ich.
Genau, also das heißt so, ne? Das ist ja das Tolle. Also wenn man in einer der architektonischen Sensationen der Stadt gerade quasi in diesem Gebäude sein Restaurant hat, dann ist das schon mal schon ziemlich schick.
Ja, also. Genau. Und dann sind natürlich auch, also Trivago ist nebenan, dann gibt es da eine Reihe von Hotels in der Straße, wo, glaube ich, auch Leute schlafen, die etwas Geld über haben oder aufs Geschäftsreise sind und vielleicht Lust haben, einen schönen Abend sich zu machen oder mit Geschäftspartnern unterwegs zu sein. Also ich glaube, das ist schon ganz gut. Und ansonsten, naja, ich finde ja, bei Medienhafen ist es immer so kulinarisch so ein bisschen so, manchmal frage ich mich, ob da noch mal irgendwann noch mehr passiert oder ob das jetzt schon war. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe manchmal so das Gefühl, da könnte eigentlich noch mehr Lametta sein, aber es beschränkt sich so häufig auf so eine, wie soll ich sagen, so, es wird so ein bisschen das Erwartbare bedient, ne? Es bleibt so ein bisschen an der Oberfläche teilweise.
Ja, aber der Medienhafen ist ja, was das Thema angeht, auch extrem schwer richtig zu fassen, ne? Denn es ist ja auch eine starke Geschäfts- und Bürolage. Mm,
da wohnen halt nicht so viele Leute.
Da wohnen halt nicht so viele Leute, weswegen da abends jetzt auch, ich sag mal, bis auf die Leute, die dann entweder aus den Büros kommen und dann entscheiden, wir bleiben noch ein bisschen. Mhm. Und das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt der Standard, dass du, ich sag mal, am Mittwochabend, wenn du aus dem Büro kommst, noch Bock hast, jetzt irgendwie schick essen zu gehen.
Ja.
Das heißt, das sind tendenziell, würde ich sagen, eher Leute, die da gezielt hinkommen, um das aufzusuchen. Und da ist ja immer die Frage, wie gut funktioniert sowas dann, wenn es nicht so richtig organisch ist. Also wenn die Leute nicht aus der direkten Nachbarschaft angelaufen kommen, sondern wenn es schon so ein bisschen so ein nicht so gut erreichbares, nun weiß ich nicht, ob der typische Medienhafenbesucher mit dem ÖPNV anreist. Das scheint mir irgendwie, also wenn ich jetzt an unser Restauranterlebnis denke, sehe ich die Leute danach nicht in die Straßenbahn steigen. Ich weiß nicht, ist so ein,
die fährt
so
ja Gefühl. Irgendwann auch nicht mehr.
Genau.
Eher auf den Scooter vielleicht.
Ja, also es ist schwierig, insgesamt ist das ja im Medienhafen so ein bisschen schwierig, wie sich das genau speist, aber es gibt ja schon durchaus, finde ich, eine ganz interessante Umgebung mit ein paar interessanten Restaurants, jetzt nicht so die ganz großen High-Class-Special-Konzepte, aber so ein paar gut etablierte Läden, so sehr unterschiedliche Küchen.
Mhm, das stimmt.
Also das ist ja schon nicht verkehrt.
Ja, vielleicht bringt das ja auch eine Belebung. Ich habe auf jeden Fall nachgeguckt. Es ist ein guter Ausnüchterungsspaziergang in die Innenstadt von dort. Also bis zum Karlsplatz braucht man, glaube ich, laut Google Maps 33 Minuten. Das weiß ich deswegen, weil ich mich mit Nathan Delimore, dem damaligen Headchef von Hato, und mit Michał Swawik, dem aktuellen Headchef von Hato Düsseldorf, am Karlsplatz verabredet habe. Das Gespräch kann man übrigens in der aktuellen Episode des Genuss-Podcasts Brunch hören, der am Freitagabend erscheint. Also wer Lust hat, von denen nochmal zu hören, was sie da eigentlich kulinarisch machen und so, wie sie so Düsseldorf sehen und was sie so glauben, wie das sich da alles so entwickeln wird, der kann sich das anhören. Aber man kommt auch zu Fuß da weg, wenn man muss. Aber dann sind es schon ein paar Zigarettenlängen mehr. Aber es ist ja vielleicht ganz gut, wenn man ein paar Drinks genommen hat.
33 Minuten.
Ja, das kommt, viel oder wenig?
Das kommt mir zu lang vor.
Tja,
aber es ist einfach schneller als du.
Das Google Maps, ich habe es nicht selber ausprobiert.
Vielleicht gehe ich einfach schneller als alle aus den
schneller
Google
als alle,
Maps,
die du kennst.
Informationen speist.
Also meiner Erfahrung nach stimmt das meistens, was die sagen, so im Schnitt. Aber ich glaube, man unterschätzt das auch. Das ist schon Ende, bis man wieder in der Zivilisation ist, hätte ich was gesagt. Nein, das ist natürlich Quatsch. Bis man wieder in der Karlstadt ist. Und dann ist man ja auch vielleicht noch nicht zu Hause, statistisch betrachtet. Na gut, also wir waren da, wir haben es uns für euch angeguckt. Sagt uns doch Bescheid, was ihr denkt, falls ihr mal hingeht, ob euch das interessiert. Könnt ihr gerne auch Bescheid sagen. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Nicole Lange.
Dankeschön.
Schöne Woche, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ihr wollt diesem Podcast etwas richtig Gutes tun? Dann schreibt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Danke!